Es geht um die Bibel heute, wie eigentlich jeden Sonntag, und nur zu etwas zur Orientierung für alle, die sich nicht so gut in der Bibel auskennen. Die Bibel besteht, zumindest die christliche, aus dem Alten, also dem Alten Testament, der jüdischen Bibel und der christlichen, dem Neuen Testament, oder das Ganze ist dann unsere Bibel. Und sie besteht dann, das Neue Testament, aus den Evangelien und die Apostelgeschichte, wo also erzählt wird, was Jesus gesagt und getan hat und wie daraus die junge Gemeinde entstanden ist. Dann die Paulusbriefe und andere Briefe bis hin zur Offenbarung. Und unser Text ist heute aus dem ersten Evangelium. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Apostelgeschichte, also aus dem Matthäus. Ihr habt das vielleicht gerade schon entdeckt auf den Sonntagsbriefen, wurden ja schon darauf hingewiesen, dass es heute ein Gleichnis kommt. Es geht so um Schatz und Ähnliches. Ich will uns das zunächst mal vorlesen. Matthäus 13, die Verse 44 bis 46. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, der im Acker vergraben ist. Ein Mensch entdeckte ihn und vergrub ihn wieder. Voller Freude ging er los und verkaufte alles, was er hatte. Dann kaufte er diesen Acker. Ebenso gleicht das Himmelreich einem Kaufmann. Der war auf der Suche nach schönen Perlen. Er entdeckte eine besonders wertvolle Perle. Dann ging er los, verkaufte alles, was er hatte. Dann kaufte er diese Perle. Zwei Gleichnisse, die Jesus erzählt. Ich habe hier heute nach der Basisbibel gelesen. Zwei Gleichnisse, und in denen geht es, das sieht man direkt auf den ersten Blick, ums Himmelreich. Das ist jetzt nichts Besonderes. Alle Gleichnisse, die meisten jedenfalls, die Jesus erzählt, gehen um das Himmelreich. Und deswegen müssen wir erstmal wissen, was ist eigentlich damit gemeint, wenn es ums Himmelreich geht. Ist das irgendwie ein bestimmtes Land auf Erden? Ist das Vertröstung in das Paradies? Wo ist denn dieses Himmelreich? Wenn Jesus Gleichnisse erzählt, dann gehen die übers Himmelreich. So sagt er es bei Matthäus. Bei Lukas oder Markus geht es ums Reich Gottes. Und bei Johannes geht es dann ums ewige Leben. Das sind austauschbare Begriffe. Es geht nämlich immer um das Gleiche. Es geht immer darum, wie das ist, wenn jemand mit Gott zu tun bekommt. Wie ist das, wenn jemand sich auf Gott einlässt? Wie ist das, wenn jemand in Gottes Gegenwart lebt? Davon erzählt Jesus in seinen Gleichnissen, wenn es um das Himmelreich geht oder wenn es um das Reich Gottes geht. Wie ist das eigentlich mit Gott und uns? Darum geht es, und da sollen wir etwas von ihm mitbekommen und lernen. Ich möchte heute Morgen diese beiden Gleichnisse auslegen, so in einem kleinen Doppelschritt. Auch wenn sich das immer ein bisschen mischen wird, aber dass wir diese beiden Schritte auseinanderhalten oder zumindest wahrnehmen. Wie war das damals, als Jesus das erzählt hat? Wie haben die Leute das vielleicht gehört? Die waren ja ganz anders als wir heute. Wie haben die das mitbekommen? Und dann natürlich immer die Frage, wie können wir das für uns hören? Was hat uns das zu sagen? Also zwei Gleichnisse, sein Doppelgleichnis, das hat Jesus ab und zu gemacht, dass er nicht nur ein Gleichnis erzählt hat, sondern zur ähnlichen Thematik zwei Gleichnisse oder manchmal sogar drei. Wenn es Lukas 14 zum Beispiel oder 15, da geht es um das Verlorene, da sind sogar drei oder vier Gleichnisse. Zumindest die dann die Evangelisten, also die, die die Evangelien geschrieben haben, so zusammengestellt haben. Hier ein Doppelgleichnis und wir wenden uns auch gleich mal dem ersten zu. Also da geht es um den Schatz im Acker, der da vergraben ist. Wer ist da eigentlich gemeint? Ein Mensch. Ein Mensch. Allgemeiner kann man es ja gar nicht mehr sagen. Ein Mensch, das kann ja irgendwie jeder sein. Und so ist das auch gemeint. In manchen Übersetzungen liest ihr da ein Mann oder ein Mensch. Aber es geht darum, eigentlich jeder. Wenn wir überlegen, wer hat damals zugehört bei Jesus? Welche Leute waren das? Er ist da in Galiläa, also im Norden von Israel, ärmliche Gegend, da gibt es nicht so richtig viele reiche Leute, einfache Bevölkerung. Zur Zeit Jesu bestand die Bevölkerung in Israel, könnte man ungefähr so einteilen, dass es ein Fünftel Leute gab, die richtig reich waren, die also richtig Geld hatten, Großgrundbesitzer und Kaufleute und königliche Leute und sonst was. Dann 5%, die Mittelstand waren. Also so wie du und ich, die meisten von uns jedenfalls, wenn man ein geregeltes Einkommen hat, man also weiß, wovon man lebt in diesem Monat, dann gehört man zum Mittelstand. Das war nochmal ein Fünftel. Bleiben also 90% übrig. Und die teilen sich dann auf in etwa 70% Tagelöhner. Das sind Leute, die immer genau so viel am Tag verdient haben, damit sie davon leben konnten. Die also nichts ansparen konnten, nichts groß kaufen konnten, sondern die haben immer genau so viel Geld verdient, dass sie an dem Tag ihren Lohn bekommen, damit sie wieder überleben können für diesen Tag. 70% der Leute, die also wirklich von Tag zu Tag gelebt haben. Dazu gehören dann noch die Kleinpächter, die sehen wir uns gleich an. Und dann gab es 30% Arme. 30%. Leute, die behindert waren, die krank waren, die in irgendeiner Weise gebettelt haben, die am Rand der Gesellschaft waren. 30% arme Leute. Also zur Zeit Jesu war eine hohe soziale Ungerechtigkeit. Mehr als sonst, war immer schon da, aber zu der Zeit war es viel höher als sonst. Nicht nur wegen der Steuern der Römer, sondern auch wegen Herodes und seinen Söhnen, die also ihr Volk fleißig ausgebeutet haben, damit sie ihre tollen Bauwerke bauen konnten, die sie ja überall errichtet haben. Also eine sehr schwierige Zeit. Wenn hier von einem Menschen die Rede war, dann wird es wohl einer sein wie du und ich, also irgendwie so ein Tagelöhner. Da ist was verloren gegangen, egal. Nochmal zurück, da, der Mensch. Ein Tagelöhner oder es ist eher ein Kleinpächter. Also Tagelöhner wahrscheinlich nicht, weil der ja was verkaufen kann. Also der findet da diesen Schatz und kann was verkaufen. Wenn es ein Tagelöhner war, der hätte nichts, was er verkaufen kann. Der überlebt gerade mal so, da wäre das nicht. Kleinpächter waren Leute, die eigentlich mal Land besessen haben, die dann aber durch schlechte Ernten in Schulden geraten sind, was ja sehr schnell passieren kann, und dann ihr Land verkauft haben und dann Land gepachtet haben von diesen Großgrundbesitzern und dann dieses Land bearbeiten und beackern und davon gerade mal so leben können. Und sowas müssen wir uns hier vorstellen, ein Kleinpächter, einer, der so wirklich seine Scholle da bearbeitet, aber nicht sehr weit damit kommt. Er hat ein bisschen was er verkaufen kann, aber mehr ist da nicht. Der ackert also jetzt da seinen gepachteten Acker und findet einen Schatz. Das ist für uns jetzt ganz unwahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Schatz gefunden hast. Kannst dich ja mal nach rechts oder links drehen, vielleicht sitzt da ja dein Schatz. Aber sonst weiß ich nicht, wo man einen Schatz findet bei uns. Das kommt ja eigentlich nicht vor, das ist bei uns so Geschichte wie Fluch der Karibik oder sowas, also Piratengeschichten, da gibt's Schätze und sowas kennen wir. Wir haben mit unseren Kindern das mal gemacht, als sie Geburtstag hatten, dass wir so eine Schatzkarte hatten und dann haben wir im Wald dann da einen Schatz gefunden. Das war auch alles super spannend, aber sowas kommt eigentlich nicht vor, dass man einen Schatz findet. In Israel war es ein bisschen anders. Also nicht so, dass man andauernd irgendwo einen Schatz gefunden hat, so auch nicht, aber es war so, es waren unsichere Zeiten, wie gesagt. Und wenn man jetzt tatsächlich so ein paar Goldtaler hatte, so ein bisschen Gold oder Silber, wo lässt man das eigentlich? Also Banken gab es nicht, gab es zwar in Rom und so, da gab es sowas in der Richtung, aber nicht in Israel und schon gar nicht in Galiläa. Wenn man also so ein bisschen was angesammelt hatte, wo lasse ich das? Wenn ich das im Haus irgendwo vergrabe oder verstecke, so die Häuser waren sehr übersichtlich und es musste einfach damit gerechnet werden, dass ab und zu mal so ein paar Soldaten vorbeikommen, gerade mal das Haus filzen. Oder wenn die Armut sehr groß ist, wird auch viel geklaut. Also die Unsicherheit, das im eigenen Haus zu haben, war ziemlich hoch. Wenn man dann also so einen Acker hatte, dann kann man das da vergraben, kann es da kennzeichnen und man weiß, aha, da habe ich das, da ist es sicher. Jetzt kann es hier sein, vielleicht ist das der Hintergrund, dass der Besitzer dieses Schatzes verstorben ist, keiner wusste mehr, dass da der seine Reichtümer vergraben hat. Und jetzt zieht da dieser Mensch wie du und ich seine Furchen und seinen Flug vielleicht oder was auch immer und plötzlich bleibt das Ding hängen. Ah, was ist das? Steine. Steine gab es in rauen Massen und ärgert sich schon, denkt sich wieder, was für ein Tag, komm nicht voran und merkt aber, nee, das war gar kein Stein. Vielleicht ein Tonkrug, vielleicht sogar so eine Holzkiste, so eine goldene Kiste, wie wir sie gerade gesehen haben. Und auf einmal hat sich sein Tag komplett verändert. Von jetzt auf gleich. Vorher war es ein ganz normaler Tag, wie jeder Tag, ne? Zieht er so seine Furchen und gut ist. Und plötzlich merkt er, huch, ich habe einen Schatz gefunden. Er entdeckt ihn da, diesen Schatz, und dann steht da, er vergrub ihn gleich wieder. Das Problem war ja, deswegen ist das ein Kleinpächter. Das Land gehört ihm nicht, auf dem er jetzt da gerade rumflücht. Also es gibt das Gesetz, oder gab es so das Gesetz zu der Zeit, es gehört einem alles, was in dem eigenen Land ist. Also jede Maus und jeder Wurm und so, das gehört dem, der es gehört, dieses Land. Deswegen also vergräbt er das schnell wieder, ne, dass es keiner gesehen hat, guckt sich vielleicht nochmal rechts, links, nee, keiner da, niemand hat es mitgekriegt, und verkauft alles, was er irgendwie hatte, und verkauft und kauft diesen Acker. Und der Besitzer sagt sich, Mensch, was will der mit dem Acker, aber nun gut, ist eh nichts wert, soll er ihn mal haben. Aber in dem Moment gehört ihm das. Und er macht das nicht mit Mühe, sondern voller Freude. Das ist hier das wichtige Stichwort. Voller Freude, und er verkauft sogar alles. Also der Acker war jetzt wahrscheinlich nicht sehr teuer, aber dieser Kleinpächter hatte nur auch nicht viel Besitz, deswegen musste er da alles verkaufen. Nicht nur ein bisschen, konnte das nicht so aus der Portokasse mal so eben, sondern alles. Das ist so dieser erste Bericht, so vielleicht so in die Richtung werden die Leute damals, die das von Jesus gehört haben, es verstanden haben. Ein Mensch wie du und ich, ein Kleinpächter, der seinem ganz normalen Tagwerk nachgeht, und plötzlich ändert sich sein Leben grundlegend. Ich will das mal mit so einem kleinen Merkposten versehen. Dieser Schatz wird hier also ungeplant und überraschend gefunden, ohne dass man danach gesucht hätte. Also der Schatz taucht da auf einmal auf. Man kann Schätze ja ohnehin relativ schlecht geplant suchen. Also wenn man keine Schatzkarte hat, vielleicht noch, aber die stimmen ja auch meistens nicht. Also man kann Schätze nicht suchen. Die werden auf einmal gefunden. Und es ist eine fröhliche Sache. Eine fröhliche Sache, die komplett das ganze Leben verändert. Und es kostet sogar das ganze bisherige Leben. Also er muss alles verkaufen, was er vorher hatte, damit er tatsächlich das Neue anfangen kann. Das so mal in etwa, um diese Geschichte, um dieses Gleichnis von Jesus wahrzunehmen, wenn es um den Schatz im Acker geht. Jetzt kommt noch das Zweite dazu. Das ist sehr ähnlich, so ein bisschen, manches ist auch genau gleich, aber es hat ein paar andere Akzente. Jesus hat es also nicht nur erzählt, weil er zweimal das Gleiche erzählen wollte, sondern er hat dann ein bisschen was anderes gesagt. Nämlich, hier ist derjenige, der da was findet oder sucht, ein Kaufmann. Und er sucht nach Perlen. Das heißt also, das ist einer von diesen obersten 5%. Also von denen, die das da jetzt gehört haben von Jesus, war keiner, der dazu gehörte. Also ganz sicher nicht, die gab es wahrscheinlich in Galiläa überhaupt nicht. Ein Kaufmann, der mit Perlen handeln konnte, der musste unheimlich viel Geld haben. Perlen waren damals das Wertvollste, was es überhaupt gibt. Viel, 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 viel wertvoller als Gold. Gold weiß man ja, wie man da rankommen kann, wo man das herkriegen kann. Aber Perlen, da wusste man gar nicht so genau, wo kommen die eigentlich wirklich her. Ich habe gelesen, dass erst von Alexander dem Großen, also so 300 vor Christus ungefähr, man überhaupt erst auf die Idee gekommen sind, dass die Perlen da irgendwo aus dem Wasser zu finden sind, da unten tief zu finden sind. Also bis dahin wusste man überhaupt nicht, wo die eigentlich herkommen. Die waren so selten, dass man damit ganze Königreiche kaufen konnte, wenn man so eine Perle hatte, so eine wertvolle Perle. Also so Zuchtperlen wie wir heute, so in allen Preisklassen, das gab es früher noch nicht. Plastik war auch noch nicht erfunden. Also es gab nur wirklich ganz, ganz seltene Perlen. Super, super, super wertvoll. Und von denen, die da gerade zugehört haben bei Jesus, hat noch nie einer eine Perle gesehen. Ich bezweifle auch, dass Jesus jemals in seinem Leben eine Perle gesehen hat. Denn die waren so super wertvoll, dass es wahrscheinlich in ganz Israel keine Perle gegeben hat. Das war nur was für Ägypten und wo die Leute richtig Geld hatten. Also Perlen waren super selten, super reich, super Luxus. Und der sucht jetzt danach, und er sucht nach der schönsten Perle. Also der hat schon welche, der kennt sich aus mit Perlen, der handelt damit. Also hier geht es nicht darum, dass er irgendwie so eine Perle braucht mal so gerade, sondern der hatte schon, der suchte danach. Und auf einmal entdeckt er eine besonders wertvolle Perle. Er hat also einen Blick dafür, irgendwo auf dem Bazar unterwegs oder wo auch immer man die Perlen kaufen konnte damals, sieht das und sagt, ach, die muss ich haben. Jetzt ist das Problem, die war wieder so teuer, das war eine so wertvolle Perle, dass auch dieser Kaufmann alles verkaufen musste, was er hat. Und das war wahrscheinlich ein bisschen mehr als bei unserem Kleinpächter, den wir da gerade kennengelernt haben. Der musste jetzt richtig investieren und kauft dann diese besonders wertvolle Perle. Also dieses zweite Gleichnis von Jesus spielt in einer anderen Liga als das erste. Während das erste jeder noch so halbwegs sich vorstellen kann, kann mir auch mal passieren, das andere, das ist so, ja, so Märchen aus 1001 Nacht irgendwie so in der Gegend, spielt das ab, was er hier erzählt. Auch hier ein kleiner Merkposten zu dem zweiten Bericht. Die Perle wird auch ungeplant und überraschend gefunden, aber eben nach langer und intensiver Suche. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Der suchte schon danach und hat es dann gefunden. Aber auch, und das ist das Gleiche wie beim ersten, dieser Fund kostet das ganze bisherige Leben. Also auch er muss alles verkaufen. Zwei Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, hintereinander, um etwas damit deutlich zu machen. Ich hatte gesagt, zwei Schritte haben wir so ein bisschen im Hinterkopf. Wie war das damals? Das haben wir jetzt versucht, so ein bisschen wahrzunehmen. Aber was bedeutet das heute? Was können das dir und mir sagen, wo wir jetzt weder Kleinpächter sind wahrscheinlich, noch mit Perlen handeln? Also wenn das nur für die Leute wäre, dann wären viele von uns jetzt hier außen vor. Wir müssen uns fragen, wozu könnte Jesus dieses Doppelgleichnis erzählt haben? Also was liegt Jesus eigentlich daran, so eine Geschichte zu erzählen? Hat er nur gerne Geschichten erzählt und die hat er gerade mal gehört und hat sie weitererzählt? Oder was bewegt ihn damit? Wir hatten gehört, uns bewusst gemacht, dass es um das Himmelreich geht. Und Himmelreich bedeutet, es geht um Gott und uns. Und das, was Jesus aus dem Herzen liegt, wird darin deutlich. Jesus lässt uns also mit den Gleichnissen sozusagen einen Blick in sein Herz werfen. Er möchte nicht nur Geschichten erzählen, sondern er möchte uns ganz deutlich machen, was ihm auf dem Herzen liegt, wozu er in diese Welt gekommen ist. Jesus ist gekommen, um uns die Liebe Gottes nahe zu bringen, um die Menschen wieder neu in die Beziehung zu Gott zu bringen. Dazu ist er in diese Welt gekommen. Dazu ist er letztlich am Kreuz gestorben und wurde er wieder auferweckt, damit das geht, damit wir in einer ganz unmittelbaren Beziehung zu Gott leben können. Das liegt Jesus am Herzen. Und das möchte er mit solchen Gleichnissen deutlich machen. Wie ist das, wenn jemand so mit Gott zu tun bekommt und so mit Gott zusammen ist? Wenn du das Stichwort Gott hörst, was fällt dir da so ein? Was klingelt da in deinem Herzen? Es könnte ja sehr unterschiedlich sein. Wir kennen uns nicht so gut. Was löst das bei dir aus? Es könnte sein, dass dir das egal ist. Gott, naja gut, gibt's halt oder gibt's nicht, hat nicht so richtig viel mit mir zu tun, könnte sein. Es könnte sein, dass es Furcht auslöst. Vielleicht hast du einen Gott kennengelernt durch deine Erziehung, der dir immer viel Angst gemacht hat, weil du immer weißt, dem kann ich nie genügen, der ist immer irgendwie böse mit mir, der hat immer nur einen Defizitblick auf mich. Vielleicht löst dieses Stichwort Gott aber auch Freude aus bei dir, weil du Gott erfahren hast, weil du, so wie Jesus, schon viel mit Gott, viel Gutes erlebt hast. Wir können fragen, was fällt Jesus eigentlich ein, wenn er dieses Stichwort oder wenn er von Gott redet? Und das sagt er uns hier in diesem Gleichnis. Es geht um einen unverhofften Schatz. Es geht darum, dass es voller Überraschung ist, das Ganze, wenn es wir mit Gott zu tun bekommen. Dass es ein Abenteuer sogar ist. Suchen und Finden und Schatz und was alles zusammengehört. Besonders kostbar und ganz interessant, ganz spannend. Und wer mit Gott zu tun bekommt, der wird durchgeschüttelt vor Freude und vor allen Dingen, das ganze Leben ändert sich offensichtlich. Also wer mit Gott zu tun bekommt, der verkauft alles, was er hat. Also das Leben wird wohl komplett geändert. Das sind so die Stichworte, die Jesus uns hier in diesen beiden Gleichnissen nahebringt. Die Stichworte, darum geht es, wenn wir mit Gott zu tun bekommen. Das wollte Jesus seinen Menschen damals nahebringen. Und wir hören das. Warum wählt Jesus ausgerechnet die Form einer Schatzfundgeschichte? Könnte man ja fragen. Jesus hat viele andere Formen auch gehabt, wie er Geschichten erzählt hat. Gibt sehr unterschiedliche, längere, kürzere, alles Mögliche. Aber hier diese Schatzfundgeschichte. Es ist eine bestimmte Gattung, nennt man das. Es gibt Piratengeschichten, es gibt Western-Stories, es gibt alles Mögliche, es gibt Schatzfundgeschichten. Warum macht er das eigentlich? Wissen wir natürlich nicht, weil das hat er nicht dazu gesagt. Also das können wir nur kombinieren, können wir nur überlegen. Gott ist hier erstmal wie ein Schatz. Das heißt, Gott ist verborgen. Wie gerade schon gesagt, einen Schatz kann man zwar suchen, aber ob man findet, ist eine ganz andere Frage. Schätze sind nicht verfügbar. Schätze sind irgendwo, man kann vielleicht wissen, dass es sie geben könnte, aber ein Schatz lässt sich finden oder wird gefunden, aber man kann nicht losziehen und sagen, so, ich suche mir jetzt mal einen Schatz. Gott ist verborgen. Das heißt, Gott ist nicht offensichtlich in dieser Welt. Gott muss sich offenbaren, muss sich uns offenbaren, damit wir ihn erkennen können im Leben. Wir können nicht sagen, ich will jetzt mal Gott finden. Das können wir versuchen, wir können Gott suchen, aber dass wir Gott finden, ist Offenbarung Gottes in unserem Leben. Gott offenbart sich, Gott lässt sich finden. So wie man über einen Schatz auf einmal stolpert und merkt, da ist er ja, so ähnlich ist das mit Gott in unserem Leben. Gott ist nicht verfügbar. Gott ist nicht Teil dieser Welt. Und das wird wahrscheinlich in dem nächsten Aspekt noch deutlicher. Ist sicherlich eine Interpretation, also kann man vielleicht auch anders verstehen. Aber der Kleinpächter findet diesen Schatz ja auf dem fremden Acker. Also auf dem Acker, der ihm nicht gehört. Gott ist nicht nur verborgen, sondern Gott ist fremd und er ist nicht verfügbar, weil er nicht in diese Welt hineingehört. Also Gott ist nicht Teil dieser Schöpfung. Gott ist der Schöpfer. Das ist ein großer Unterschied. Wir können Gott sicherlich in der Schöpfung entdecken, mit dem gläubigen Auge und mit Dankbarkeit, so wie wir das auch gerade gesungen haben. Wir können Gott entdecken und uns freuen an der Schöpfung und daraus auf den Schöpfer schließen und sagen, ja, das ist so wunderbar gemacht, das muss einer geschaffen haben. Aber es geht nicht, dass wir Gott in die Schöpfung hineinziehen. Dass wir also sagen, weil das so ist, kann ich damit Gott beweisen. Jegliche Gottesbeweise, die es irgendwie mal gegeben hat im Laufe der Geschichte, sind letztlich gegen die Wand gefahren, weil man Gott nicht in die Schöpfung hineinziehen kann. Wenn er der Schöpfer ist, dann können wir zwar seine Spuren erkennen, aber wir können ihn nicht innerhalb der Schöpfung beweisen. Gott ist kein Prinzip, was wir irgendwie decken können. Er ist nicht beweisbar, er ist nicht berechenbar. Gott ist immer ganz anders. Er gehört nicht so gesehen in die Schöpfung hinein, sondern er offenbart sich in der Schöpfung. Also Gott ist verborgen, er ist fremd, er ist nicht verfügbar, er offenbart sich. Das ist der eine Aspekt. Der andere, wegen dieser schönsten Perle. Das ist ja ein bisschen schwierig mit dieser schönsten Perle, denn die ist ja irgendwie totaler Luxus. Also ist ja nicht so, dass man eine schönste Perle braucht, oder? Also der hätte doch auch zufrieden sein können, dieser reiche Kaufmann mit den vielen Perlen, die er schon gefunden hat in seinem Leben. Der sucht noch weiter und braucht unbedingt die schönste Perle, aber eigentlich ist setzt da nochmal oben was drauf irgendwie, auf das, was er ohnehin schon hat. Ich würde das mal so sagen, Gott ist nicht nötig für einen Menschen. Man kann auch gut ohne ihn leben, aber wenn man ihn erstmal gefunden hat, dann will man ihn auf keinen Fall mehr hergeben. Also manches Mal gibt es so Evangelisations- oder Missionsansätze, die den Menschen erstmal sagen, euch fehlt was, es geht euch schlecht oder ihr seid schlecht, um dann zu sagen, aber wenn Gott in dein Leben kommt, dann wird's ganz toll. Aber die Leute, zumindest mit denen ich so zu tun habe, denen geht es eigentlich ganz gut. Zumindest in unserem Land. Das mag in anderen Ländern anders sein, aber denen geht es eigentlich ganz gut. Die sagen mir, ich habe Gott eigentlich nicht nötig. Also ich komme so gut klar und ich kriege das hin. Man kann immer noch sagen, ja, da vielleicht fehlt dir was, ja. Aber grundsätzlich ist es nicht so, dass Gott sich in dieser Weise aufdrängt oder so, dass man sagen würde, der ist so nötig. Vielleicht komme ich hier ganz gut klar. Könnte sein. Einerseits. Andererseits ist ja auch so, dass dieser reiche Kaufmann immer noch gesucht hat. Er hatte eigentlich das nicht nötig, aber er suchte trotzdem. Ich denke, es gibt immer noch so ein Defizit in jedem Menschen. von der Schöpfung her, von so wie wir geschaffen sind, dass wir letztlich auf Gott hingeschaffen sind und dass wir immer noch was suchen. Man könnte sagen, nach Sinn suchen oder nach Lebensinhalt suchen, auch wenn wir eigentlich alles haben, dass da immer noch sowas bleibt, was fehlt. Also Gott ist nicht nötig, das Leben kann auch so gelingen. Ich muss niemandem sagen, was weiß ich, dein Leben ist in Wirklichkeit schlecht. Aber, und das ist der alles entscheidende Punkt, wenn jemand Gott gefunden hat, wenn Gott sich ihm offenbart hat, dann weiß man, was einem eigentlich gefehlt hat. Dann weiß man, was im Leben bisher nicht gelungen ist. Dann nimmt man vielleicht auch wahr, was im Leben wirklich verkehrt gelaufen ist bisher. Wo Schuld da ist, wo Erneuerung nötig ist. All das, weil ich Gott entdeckt habe. Weil ich diese schönste Perle im Leben entdeckt habe. Und ich will mich auf keinen Fall mehr davon trennen. Wenn Gott sich meinem Leben offenbart hat, dann merke ich erst, was mein Leben bisher war. Auch wenn ich vielleicht vorher gesagt habe, brauche ich nicht, ist nicht nötig, ich komme auch so gut klar. Wie die schönste Perle. Eigentlich nicht nötig, aber wenn sie dann da ist und dann kommt das Entscheidende und das gilt für beide Gleichnisse gleichmäßig, alles muss verkauft werden. Ein Leben mit Gott stellt eben das ganze Leben auf den Kopf. Es gibt nicht nur ein bisschen Leben mit Gott. Das macht Jesus hier auch überaus deutlich. Wer mit Gott zu tun bekommen hat, der kann nicht nur am Sonntag mal irgendwie fromm sein. Oder der kann nicht nur für besondere Stunden mal so ein bisschen was Mediatives brauchen oder so. Sondern wer Gott gefunden hat oder wem sich Gott offenbart hat, der merkt, das betrifft mein ganzes Leben. Da wird mein Leben umgekrempelt. Also ich weiß viele Dinge, wenn ich alles verkaufen sollte, wo ich sagen würde, hey, das wird mir wehtun. Es gibt manches, wo ich sage, naja gut, hinweg damit. Aber es gibt so manches, was mir wirklich wehtun würde. Ein Leben mit Gott, das ganze Leben neu oder anders zu führen, da merkt man, das ist jetzt nicht so nebenbei zu haben. Gott offenbart sich, manchmal überraschend, manchmal eigentlich gar nicht nötig, aber wenn er da ist, dann meint er uns ganz. Und nicht nur so ansatzweise und nicht nur so nebenbei, so als Sahnehäubchen auf das ohnehin schon irgendwie schöne Leben, sondern weil er dann uns ganz meint. Und dann gibt's Herausforderungen. Und vielleicht weißt du das, dass du sagst, ja Mensch, wenn ich mich wirklich auf Gott einlassen würde, das, was er mir bisher deutlich gemacht hat von ihm und ich mich darauf anlasse, das ist schön, das bringt ganz viel, aber es gibt auch so ein paar Punkte, da wäre das ein bisschen teuer in meinem Leben. Da weiß ich, das eine oder andere müsste ich lassen oder ich müsste mir neue Ziele setzen, müsste anders mit Menschen umgehen. Also es gibt so ein paar Punkte, wo ich dann merke, da würde es teuer werden. Da würde es mein Leben verändern. Da wäre es nicht nur so irgendwie dazu, sondern Gott möchte, dass das ganze Leben auf den Kopf gestellt wird. Zwei Gleichnisse, die Jesus uns erzählt, um uns das deutlich zu machen, was ihm auf dem Herzen liegt. Nämlich, wie ist das, wenn jemand mit Gott lebt, wenn jemand mit Gott zusammenkommt? Es geht um das Himmelreich. Es geht darum, mit Gott zu tun zu bekommen oder diese Offenbarung Gottes wahrzunehmen. Und das wichtige Stichwort ist, dass es voller Freude ist. Also Jesus hat immer eine gute Botschaft zu sagen gehabt. Er hat nicht gesagt, wehe, wehe, sondern er hat immer eingeladen dazu, sich doch Gott anzuvertrauen, doch diesen Sprung zu machen und sich darauf einzulassen. Und dazu möchte ich dich auch einladen. Einladen, das wahrzunehmen, wo Gott in deinem Leben redet. Es kann sein, dass du so eine Nicht-Nötig-Haltung hast. Dass du sagst, ich bin eigentlich zufrieden mit meinem Leben. Also, wüsste nicht, was da jetzt irgendwie eine Verbesserung braucht. Alles ist in Ordnung, alles wunderbar. Vielleicht hast du so eine Nicht-Nötig-Haltung. Aber dann möchte ich dich sehr ermutigen, aufmerksam zu sein. Wenn du merkst, dass Gott in dein Leben hineinredet und sagt, hey, wie sieht's aus mit uns? Darauf einzugehen und dich dem anzuvertrauen. Und vielleicht wirst du ja entdecken, dass du oder was dir fehlt, was du doch nötig hast, nämlich ein Leben in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart Jesu. Ich möchte dich auch ermutigen, für Überraschungen offen zu sein. Dieser Schatz wurde ja ganz ungeahnt gefunden. Der war ja nicht eingeplant. Ich möchte dich ermutigen, offen zu sein, wenn Gott in dein Leben hineinredet. wenn Jesus in dein Leben hineinredet, vielleicht durch irgendein Bibelwort, vielleicht durch das, was andere dir sagen, plötzlich zu merken, oh, jetzt, das ist was anders als sonst. Und dem nachzugehen, dich darauf einzulassen, zu antworten darauf, wenn Gott sich in deinem Leben offenbart. Und ich möchte dich einladen, ganze Sache zu machen. Und diese Punkte, die dir vielleicht bewusst sind, wo du sagst, Mensch, wenn ich mich wirklich ganz auf Gott einlassen würde, dann gibt es da so ein paar, vielleicht nur ein oder zwei Punkte in meinem Leben, da müsste man dringend mal durchrenovieren. Da müsste man dringend mal was Neues machen. Und das hält dich zurück, dich auf Gott einzulassen oder ganze Sache mit ihm zu machen. Da möchte ich dich ermutigen, dich zu trauen. Also zu sagen, ja, ich lasse mich mal drauf ein. Und ich nehme das an, was Gott in meinem Leben neu machen möchte. Jesus ist den Menschen begegnet, weil sein Herz davon erfüllt war, dass jeder mit Gott in Beziehung kommen kann. Und Jesus ist dafür am Kreuz gestorben und wurde wieder auferweckt, dass das heute auch so ist. Also wir begegnen hier Jesus, als wenn er in diesen Worten, als wenn er uns unmittelbar begegnet. Das ist auch tatsächlich so. Im Heiligen Geist ist Jesus als der Auferstandene mitten unter uns und redet so zu uns, wie er das damals auch gemacht hat. Und er möchte dir und mir genauso sein Herz öffnen und deutlich machen, wie Gott mit dir und mir zu tun haben möchte. Möchte ich herzlich ermutigen, dich darauf einzulassen. Amen.